SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Alle reden von Nachhaltigkeit, auch bei der Fortbewegung, von Elektromobilität, vom Ende des Individualverkehrs. Aber es gibt halt auch Leute, man darf in diesem Fall wahrscheinlich sagen Männer, die lieben einfach Autos, alte Autos, geben fünfstellige Summen aus für überholte Technik, treffen sich auf Messen zum Fachsimpeln über oben liegende Nockenwellen und den Schwung eines Kotflügels. Und das sind gar nicht wenige, was man daran sieht, dass auf dem darbenden Markt der Printmedien eine Nische sehr gesund dasteht oder sogar blüht, nämlich genau Zeitschriften über alte Autos. Die älteste ist Oldtimer Markt aus Mainz, die jetzt im Oktober gerade 40 Jahre alt wurde. Und seit fast 30 Jahren ist ihr Chefredakteur Peter Steinfurt unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Guten Abend, Herr Steinfurt.
Ja, guten Abend.
Mit was für einem Auto sind Sie gerade zum Mainzer SWR gefahren?
Mit einem Mercedes W108 von 1972.
Sagen Sie mir ein bisschen was zu dem Auto?
Ja, gehört schon zu den häufigeren Oldtimern. Es ist ein Oberklasse-Auto gewesen, also der Vorgänger der ersten S-Klasse. Ich habe das Auto seit 1992 und habe damit mittlerweile so um die 180.000 Kilometer zurückgelegt.
Farbe?
Weißgrau.
Könnten Sie sich auch in ein Elektroauto verlieben?
Wenn, dann nur in ein neues. Also ich habe zum Beispiel schon mal die Gelegenheit gehabt, einen BMW i8 zu fahren. Da war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Das ist der Sportwagen, ne? Dieser ganz flache.
Ja, aber ich muss sagen, also er würde, glaube ich, nicht so richtig zu meinem Leben passen.
Unser Gast ist Peter Steinfurt, seit 30 Jahren Chefredakteur der Zeitschrift Oldtimer Markt, die in Mainz gemacht wird. Jeden Monat mit einer Auflage von über stattlichen 90.000. Versuchen wir, die Begeisterung nachvollziehbar zu machen, Herr Steinfurt. Was ist so toll an alten Autos? Woran freuen sich Ihre Leser?
Naja, die meisten holen sich damit ein Stück Jugend zurück, möchte ich sagen. Weil das merkt man schon daran, wer sich für welche Fahrzeuge begeistern kann. Zum Beispiel diese typischen Oldtimer mit den freistehenden Kotflügeln und den geschwungenen Formen, die sind momentan gerade so ein bisschen im Rückzug begriffen, weil eben die Klientel, die ein Auto aus den 30er Jahren noch als Neuwagen erlebt hat, leider so langsam wegstirbt. Dafür kommen eben die Fahrzeuge der 80er und 90er Jahre jetzt so langsam in den Fokus.
Ich meine, es ist ja schon eine Technikfaszination, die da auch dahinter steckt. Und das bedeutet schon auch Interesse an Erfindungen, an Fortschritt, an neuester Technik. Warum ist ein Mercedes, wie Sie ihn fahren, W108er, interessanter oder besser oder schöner als eine neue E-Klasse?
Also, da kann ich ein schönes Beispiel bringen. Ich war mit dem Auto vor 2 Jahren mal in der Toskana zum Wein kaufen. Das Auto hat nämlich einen schönen großen Kofferraum. Und da begegnete ich einem Deutschen mit einer neuen S-Klasse an der Tankstelle. Und der sagte dann zu mir, naja, also, dass Sie sich so weit von zu Hause wegtrauen mit dem alten Auto, das finde ich ja schon bewundernswert. Daraufhin habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ich eine Panne habe, weiß ich in einer Viertelstunde, wo der Fehler liegt. In den meisten Fällen wird die nächste Dorfwerkstatt das Fahrzeug reparieren können. Und bei Ihnen kommt der ADAC, lädt den auf, muss ihn zur nächsten Niederlassung bringen und vielleicht können die ihn reparieren.
Genau, die müssen dann erst Fehler auslesen und irgendwelche Daten einsammeln. Ich stelle bei mir auch fest, dass ich mich immer so an den schlanken oder im Vergleich fast zierlichen Silhouetten von Autos aus den 60ern und 70ern freue. Sicher auch eine Kindheitsprägung, vielleicht auch noch aus den 80ern. Ist es bei Ihnen auch die Form, auf die Sie reagieren?
Also ich bin eigentlich eher jemand, der sich von der technischen Seite her nähert, aber damit bin ich in der Szene eher ein Exot. Obenliegende Nockenwellen und Doppelvergaser und solche Sachen, das ist eben etwas, was man erst auf den zweiten Blick sieht. Mhm. Die Form ist sicherlich ein Thema. Also ich habe zum Beispiel, mein ältestes Auto ist ein MG von 1933. Das ist natürlich ein Auto mit solchen Formen, also mit den geschwungenen Kotflügeln und dem aufrechtstehenden Chromkühler und offener Zweisitzer und so weiter. Das ist sicherlich so der Prototyp des Oldtimers. Wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, so stellt man sich einen Oldtimer vor. Aber wie gesagt, die meisten Fans begeistern sich für das, was sie aus ihrer Jugend kennen. Und wenn sie sagen, die schlanken Formen, das ist ein sehr interessanter Punkt. Denn die Autos sind tatsächlich im Laufe der Jahre immer größer, man möchte fast sagen verfetteter geworden. Wenn Sie zum Beispiel bedenken, ein Golf, der Golf 1, der wog 760 Kilo. Der heutige Golf wiegt, ich glaube, ungefähr das Doppelte. Also, und er ist natürlich auch nicht mehr so klein und zierlich wie damals, sondern eben auch viel raumgreifender.
Ja, ich empfinde auch das Design dann oft als so wulstig und so ein bisschen dick oder plump, Sie sagen fett. Aber wie gesagt, Kindheitsprägung. Ne? Können Sie dann nachvollziehen, warum heutzutage gerade die fettesten, die SUVs, so beliebt und erfolgreich sind?
Also ich habe mich mal mit einem Fahrzeugdesigner unterhalten und der hat das böse Wort gesagt, SUVs sind Autos für Leute, die Angst vor der bösen Welt da draußen haben. Es ist natürlich schon so ein bisschen, ich baue eine Burg um mich herum, fühle mich darin sicher, sitze hoch, habe den Überblick, kann gut ein- und aussteigen, was natürlich auch so ein bisschen an der immer älter werdenden Gesellschaft liegt, dass man sich dann eben auch so Fahrzeuge danach aussucht. Für mich ist das ein bisschen ein Mysterium, weil ich finde, man kann in ein normales, in Anführungsstrichen normales, modernes Auto eigentlich auch ganz gut einsteigen. Das eigentliche Problem liegt tatsächlich im Crashverhalten, das ja bei den modernen Fahrzeugen sehr genau geprüft wird. Und das führt dazu, dass die sogenannte A-Säule, also das ist quasi der Rahmen der Windschutzscheibe, dass der immer flacher wird, immer steiler wird, weil die Karosserie dadurch mehr Crash aufnehmen kann. Und deshalb stößt man sich den Kopf, wenn man in ein modernes Auto einsteigt. Das passiert mir mit meinem alten Mercedes nicht.
Und wenn jemand dann entweder aus diesem oder aus anderen Gründen lieber, weiß ich nicht, einen eckigen Volvo aus den 80ern fährt, dann hat er aber noch keinen Oldtimer. Sie sprachen ja von diesen geschwungenen, ganz alten, sondern einen Youngtimer. Erklären Sie uns kurz den Unterschied.
Also ein Volvo aus den 80ern wäre definitiv ein Oldtimer, weil es gibt ja sozusagen die gesetzliche Regelung. Demnach muss ein Oldtimer mindestens 30 Jahre alt sein. Das heißt also, momentan sind die jüngsten Oldtimer Baujahr 1990. Das kann sicherlich so mancher nicht nachvollziehen, weil, naja, gut, ich meine, als der Golf 2 vom Band lief. Also ich habe das noch als Neuwagen erlebt und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das für mich jetzt so der Archetyp des Oldtimers ist. Aber der 80er Jahre Volvo ist sicherlich ein Fahrzeug, das eben auch über andere Qualitäten überzeugt. Das ist halt ein sehr solides Auto, eben auch schon zu der Zeit besonders auf Sicherheit gebaut. Das ist halt alles Geschmackssache. Wenn ich da jetzt einen kleinen zweisitzigen Fiat 850 Spider sehe, das ist natürlich ein Auto, da riskiert man schon ein bisschen mehr die eigenen Knochen.
In den 80ern hat dann auch Ihre Zeitschrift, der Oldtimer-Markt, angefangen, über alte Autos zu schreiben. Was war das wohl damals für eine Szene? Also Sie waren nicht ganz von Anfang an dabei, aber da gab es dann offenbar auch schon ein Publikum, das alte Autos liebte.
Ja, also der 1980 wurde die Oldtimer-Markt verteilt auf der Veterama. Das ist also die größte Oldtimer-Messe, die größte Oldtimer-Veranstaltung in Deutschland. Und wurde dort verteilt, weil es bis dahin eigentlich keine Möglichkeit gab, Oldtimer zu handeln. Also eigentlich war die Oldtimer-Markt von Anfang an eigentlich ein Anzeigenblatt. Für die Menschen, die jetzt Teile suchten oder eben bestimmte Fahrzeuge suchten, da gab es kein Medium dafür. Erst im Nachhinein hat sich das wirklich zu einem Presseorgan entwickelt. Eigentlich auf eine ganz interessante Weise, weil es gab dann am Anfang relativ schnell Abonnenten für das Heft. Aber wenn man nur Anzeigen hat, dann kann man ein Printmagazin nicht als Postvertriebsstück versenden, was deutlich billiger ist, als wenn man es in einen Umschlag steckt und eine Briefmarke draufkleben muss. Und so waren also die Gründer quasi verpflichtet, sie mussten Redaktionen um die Anzeigen rumschreiben, damit sie einen mindestens 30% Anteil erreicht haben. Und dann konnte das Heft als Presseorgan, als Postvertriebsstück versandt werden.
Sie haben da sicher auch so ein bisschen die internationale Szene im Blick, sowohl was Leser als auch einfach Fans von alten Autos anlangt. Wie ist es mit dem Klischee? Haben die Deutschen wirklich ein spezielles Verhältnis zum Automobil?
Ja, also man kann schon unterscheiden. Also die Deutschen haben sicherlich ein etwas anderes Verhältnis zum Auto als zum Beispiel die Engländer oder die Franzosen. Also die Engländer sind ziemlich schmerzbefreit, sage ich mal. Die würden also auch mit einem Vorkriegsauto Trials fahren. Das heißt, es sind so Geländegeschicklichkeitsveranstaltungen, bei denen es wirklich durch den tiefsten Schmodder geht. Die Franzosen sind auch eher Menschen, die ein Auto dans son jus schätzen. Also dans son jus heißt direkt übersetzt im eigenen Saft, aber es hat auch in der Oldtimer-Szene eine direkte Übersetzung. Dann sind Autos, die so eine starke Patina haben, denen man also ihr Alter auch wirklich ansieht. Die Deutschen sind da schon ein bisschen pingeliger. Da muss es dann schon immer hochglänzend und top restauriert sein. Wobei sich dieser Trend auch so ein bisschen in Richtung Patina verändert.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Peter Steinfurt, Oldtimer-Fan und Fachjournalist. Ich habe vorhin gesagt, Herr Steinfurt, wir sprechen mal darüber, ob es vernünftig ist, ein altes Auto zu fahren. Vielleicht gehen wir ja zuerst mal die Gründe durch, die dagegen sprechen oder dagegen zu sprechen scheinen. Erstens, alte Autos saufen viel mehr Sprit als ein Neuwagen. Wie stichhaltig ist das?
Das ist bedingt richtig. Also wir haben mal einen dementsprechenden Test gemacht. Wir haben jeweils die Enkelgeneration der jeweiligen Fahrzeuge gegen das aktuelle Fahrzeug antreten lassen. Das waren 5 verschiedene Fahrzeuggattungen. Also es ging vom zweisitzigen Sportwagen über ein Kombi bis zur Oberklasse-Limousine, ein kleiner Kombi. Verschiedene Nationen waren vertreten. Mhm. Und letztendlich gab es nur ein Fahrzeug, das weniger verbraucht hat als sein Enkel.
Das Weil heißt, es also, schwerer geworden ist wahrscheinlich.
Ja, also man muss dazu sagen, wir sind so gefahren, wie man mit einem Oldtimer meistens fährt, nämlich eher verhalten. Wir haben 100 Kilometer Autobahn, 100 Kilometer Landstraße und eine Stunde Stadtverkehr absolviert. Und auf der Autobahn sind wir natürlich nur maximal so 100, 120 gefahren, auf der Landstraße so 80. Das ist also so Oldtimer-Geschwindigkeit. Und in dem Bereich war es tatsächlich so, also wir hatten zum Beispiel einen Golf Diesel dabei, den haben wir mit dem damals aktuellen Golf Diesel verglichen. Der alte Golf Diesel hat 3,9 Liter verbraucht. Und sein Enkel war mit irgendwie mit, ich glaube, knapp 5. Der war natürlich auch nicht, der hat auch nicht viel verbraucht, aber es liegt halt einfach am Gewicht. Die Fahrzeuge sind halt brutal schwerer geworden. Und das frisst zum Teil die technische Entwicklung auf. Die Motoren sind heute natürlich deutlich sparsamer durch verschiedene Entwicklungen, gerade beim Diesel, aber letztendlich ist das Gewicht nicht wegzudiskutieren. Die Physik lässt sich einfach nicht überlisten.
Zweiter Nachteil, ältere Autos sind auch nicht zuletzt bestimmt das Gewicht von der Karosserie bis zum Bremssystem oder Airbag viel weniger sicher als ein modernes Auto. Das stimmt aber schon, oder?
Das stimmt. Man muss natürlich sagen, das Risiko geht der Oldtimer-Besitzer ein. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel in meinem alten MG von einem SUV gerammt werde, dann habe ich vermutlich mein Leben verwirkt, weil das Auto nur 500 Kilo wiegt und auf einem Leiterrahmen aufgebaut einen Eschenholzrahmen mit Aluminiumbeplankung hat. Das heißt, der fährt da links rein, rechts wieder raus. Also so gesehen, ja, das stimmt. Diese Sicherheitstechnik, also Seitenaufprallschutz, Airbags etc., ist ja auch ein Grund, warum moderne Autos so schwer geworden sind.
Drittens, die alten Autos pusten ohne Katalysator oder Feinstaubfilter auch viel mehr und schlimmere Abgase in die Luft. Und ein neues ist dann einfach umweltverträglicher, oder?
Ja, das stimmt. Also die Abgase eines Autos ohne Katalysator enthalten definitiv mehr Schadstoffe als beim Katalysator. Man hat damals gesagt, der Katalysator filtert quasi ungefähr 98% der Schadstoffe heraus. Wenn man natürlich bedenkt, dass es seitdem, ich glaube, 5 verschiedene Euronormen gegeben hat, die sich mit den restlichen 2% befasst haben, dann ist auch da der Fortschritt überschaubar. Aber der eigentliche Schadstoffgehalt ist bei Oldtimern insofern nicht so relevant, weil sie eben nur relativ wenig gefahren werden. Also das heißt, die durchschnittliche Fahrleistung eines Oldtimers liegt so bei zwischen 1300 und 1500 Kilometern im Jahr. Da tritt das so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Was aber ein ganz interessanter Punkt ist, beim CO2-Ausstoß, wenn wir vom Klima reden, da gibt es keinen Unterschied. Denn ein Liter Sprit oder ein Liter Diesel, den ich verbrenne, erzeugt immer die gleiche Menge CO2. Völlig egal, ob es in einem alten oder einem neuen Auto ist. Also rein klimatechnisch ist ein Oldtimer eigentlich eher ein umweltfreundliches Auto.
Weil also auch nicht neu hergestellt wird, ne? Also
genau, denn ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes entsteht bei der Herstellung. Also man müsste eigentlich sagen, das umweltfreundlichste Auto ist immer das Auto, das bereits existiert. Wenn man also wirklich was fürs Klima tun wollte, müsste man eigentlich ein Auto so lange wie möglich fahren. Das lassen Sie aber bitte nicht die Automobilindustrie hören, denn die möchte natürlich, dass der Schornstein raucht, also der vor allen Dingen in den Herstellungswerken, denn wie soll man sonst weiterhin Leute in Lohn und Brot halten und Ja, das darf man in einem Autoland wie Deutschland, ist das kein wirklicher Gedankenansatz.
Und was nochmal die Young- und Oldtimer betrifft, manche fahren sie ja dann auch gar nicht, sondern betrachten ihr Auto als Garagengold, in das man investiert wie andere Leute in Aktien oder Immobilien. Was ist das für eine Entwicklung? Die gibt es ja noch nicht so lang, glaube ich.
Ja, die ist eigentlich schon wieder zu Ende, möchte ich fast sagen. Also es gab mit dem Verfall der Zinsen eine Flucht in Sachwerte. Und da waren Oldtimer waren sicherlich ein Punkt, es gibt auch noch viele andere Sachen. Aber das Gros der Oldtimer-Szene hat mit diesem Garagengold eigentlich nichts zu tun. Das hängt damit zusammen, dass man wirklich als Wertanlage kann man einen Oldtimer nur dann nehmen, wenn er relativ teuer ist. Also wir reden hier von der Klientel Ferrari, Mercedes-Flügeltürer, Porsche 911 und so weiter. Mhm. Die sind deshalb so interessant, weil stellen Sie sich vor, wir haben festgestellt, in den letzten fünf Jahren, ist die Ente, also der Citroën 2CV, hat seinen Wert um 150% gesteigert. Wenn Sie da aber jetzt eine Wertanlage draus machen wollen, sagen wir mal, Sie hätten jetzt 100.000 Euro oder Sie hätten vielleicht sogar 1 Million anzulegen, dann müssten Sie sich ja eine ganze Halle voller Enten hinstellen. Das heißt, Sie brauchen eine Halle. Sie müssen diese Halle zumindest klimatisieren, damit die Autos nicht rosten. Stellen Sie sich aber für diese 1 Million ein Ferrari in die Garage, dann brauchen Sie nur eine Garage, die können Sie ganz problemlos abschließen und können dann warten, wie der Wert steigt. Also Sie sehen schon, die Brot- und Butterautos für die Masse sind als Wertanlage nicht so gut geeignet.
Aber ein schöner Käfer, gar Cabrio von mir aus, der kostet dann doch 25.000 Euro oder also ist der Markt dann trotzdem kaputt geworden durch diesen Trend, wenn ich jetzt als einer mit kleinerem Geldbeutel den 280 SE gern mal hätte, den mein Opa gefahren hat und den ich als Kind schon toll fand, dann gucke ich in die Röhre, oder? Weil der nicht mehr bezahlbar ist.
Naja, sagen wir mal so, also mein Mercedes, mit dem ich hier bin, ist ein 280 S, also ist die Vergaser-Version. Den habe ich gekauft 1992 für 8.500 Mark. Das Auto ist heute ungefähr 15.000 bis 17.000 Euro wert. Ich habe allerdings auch sehr viel daran gearbeitet. Ich habe ständige Wartung gehabt. Ich habe das Auto natürlich bei schlechtem Wetter und im Winter in der Garage stehen. Und wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann kann man sagen, okay, ich habe das Geld gut angelegt, ich habe viel Spaß damit gehabt, aber letztendlich hat mich das Auto nicht reich gemacht. Das ist auch das, was eigentlich, wie gesagt, der Großteil der Oldtimer-Szene eigentlich so erlebt. Man macht das nicht, weil man am Ende mehr Geld auf dem Konto haben will. Der große Vorteil ist, gerade bei den niedrigen Zinsen heutzutage, ich gebe das Geld aus, bekomme was dafür und in 2, 3 Jahren steht derselbe Wert noch in der Garage. Ob ich das auf dem Sparbuch noch sagen kann, weiß ich nicht.
Und was den Gebrauch nochmal angeht, ich meine, wir sprachen schon von den Umweltkosten. Da hat das Auto, ob alt oder neu, schon auch kein gutes Image mehr. Oder die Begeisterung hat ihre Unschuld verloren wegen der Klimakatastrophe, wegen verstopfter Straßen und zugepackter Innenstädte und Wohngebiete. Es ist einfach in der Masse zu schädlich und damit irgendwie ein Fortbewegungsmodell von gestern. Wie geht man als Autofreund damit um? Also Sie spüren ja auch, dass sich da was verändert hat.
Ja, also es gab ja schon mehrere Fälle, in denen Oldtimer der Brandstiftung zum Opfer gefallen sind, weil Autofeinde, Autohasser meinen, sie stecken so ein Auto an und haben damit ein Statement abgegeben. Also die Tendenz, dass das Auto immer mehr in die Kritik gerät, ist klar, das geht auch an den Oldtimern nicht vorbei. Wer sich aber mit dem Thema wirklich mal sachlich auseinandersetzt, der wird feststellen, dass eben es eigentlich sogar besser wäre, wir würden viel mehr Oldtimer fahren.
Wir reden tatsächlich über Autos heute in SWR2 Tandem, über alte Autos genau genommen, denn unser Gast ist Peter Steinfurt, Chefredakteur der Zeitschrift Oldtimermarkt. Aber angefangen, Herr Steinfurt, haben Sie in Bielefeld mit einer Druckerlehre. Wollten Sie Drucker werden?
Eigentlich nicht wirklich. Ich habe diese Lehre gemacht auf Anraten meines Vaters. Der sagte, wenn du schon unbedingt Grafikdesign studieren willst, was ja eine ziemlich brotlose Kunst ist, dann mach wenigstens vorher eine praktische Ausbildung, dann weißt du hinterher wenigstens, wovon du sprichst. Und das habe ich dann gemacht und habe dann aber das Studium nicht angetreten, sondern stattdessen ein Volontariat bei der örtlichen Tageszeitung angetreten.
Genau, beim Westfalenblatt in Halle, Westfalen, wo Sie nach dem Volontariat dann Redakteur wurden und schließlich auch Redaktionsleiter. Das heißt, von der Neigung her sind Sie schon erstmal Schreiber und dann Schrauber.
Ja, ich bin an den Journalismus eigentlich von der Bildseite hergekommen. Das heißt, ich habe also am Anfang in erster Linie als Fotograf gearbeitet, aber dann schon, ja, und ich schreibe heute auch noch relativ viel. Also es gibt ja Chefredakteure, die eigentlich nur noch administrativ arbeiten, aber ich schreibe schon relativ viel noch in unserer Zeitschrift, ja.
Der spätere Bildchef Kai Diekmann hat auch beim Westfalenblatt angefangen. War der Kollege von Ihnen?
Ich habe ihn zumindest des Öfteren getroffen, ja.
Wie denken Sie an diese Zeit zurück, als Sie nicht Fachjournalist waren, sondern sich eben mit allen möglichen Themen befasst haben?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil man sagt ja, ein guter Journalist kann über alles schreiben. Das stimmt bei der Tageszeitung. Also das heißt, man kann heute über Kaninchenzüchter und morgen über den Giftskandal auf der Deponie schreiben. Ich würde heute hinzufügen, ein guter Journalist kann über alles schreiben, aber nicht für jeden. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob ich für zum Beispiel ein Tageszeitungspublikum über Oldtimer schreibe oder eben für unsere Leserschaft, weil da natürlich ein ganz anderer Horizont ist und auch ein ganz anderer Anspruch. Das heißt, wenn man in einer Fachpublikation schreibt, dann braucht man schon in der Schreibe so diesen Stallgeruch der Szene.
Und umgekehrt können Sie auch Ihr Wissen ausspielen und müssen sich nicht auf das Niveau von Amateurlesern sozusagen in dem Fall begeben.
Ja, die Gefahr, dass man zu expertig wird, wie das bei uns im Verlag gerne genannt wird, die ist natürlich allzeit vorhanden. Ich denke aber, also die Tiefe ist eigentlich das, was unsere Zeitschrift zumindest ausmacht. Das heißt also, dass wir eben nicht an der Motorhaube aufhören, sondern wir machen sie auch auf und nehmen den Motor mal raus und zeigen, wie es da drin aussieht. Das ist auch schon unser Anspruch.
Wie kamen Sie überhaupt dann vom Westfalenblatt zum Oldtimermarkt und nach Mainz?
Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe zwischendrin mal kurz in Bonn gearbeitet, bei einer nachgeordneten Stelle des Bundesinnenministeriums. Da bin ich aber überhaupt nicht glücklich geworden. Und dann hat meine Lieblingszeitschrift Oldtimermarkt einen Motorradredakteur gesucht. Und auf diese Stelle habe ich mich beworben, weil ich zwar auch ganz gerne Motorrad fahre, aber das ist nicht unbedingt so meine Kernkompetenz. Aber ich bin dann innerhalb der Redaktion relativ schnell eigentlich ins Autoressort gewechselt und letztendlich dann Chefredakteur geworden, ja.
Und Sie sagten aber gerade, Sie schreiben auch noch viel. Was sind dann Ihre Themen?
Ja, wie ich schon sagte, also mein Ding ist die Technik. Also ich halte es, sagen wir mal, für die hohe Schule eigentlich so zu sein wie die Sendung mit der Maus. Also das heißt, wenn ich jemandem eine Getrieberestaurierung erklären kann, so dass Lieschen Müller das versteht, das wäre für mich die Idealvorstellung. Man kann natürlich jetzt über Formen von Karosserien kann man schwärmen und schwelgen und sagen, ja, und dieser unvergleichliche Schwung oder so. Also mein Ding ist eher zu sagen, was der Synchronring macht. Und bei uns in der Redaktion ist es eben so, dass wir da auch wirklich Spezialisten haben, die ganz verschieden veranlagt sind. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist unglaublich gut in Menschengeschichten. Also die erzählt dann jetzt zum Beispiel in unserer aktuellen Titelgeschichte, wie eine Familie völlig darin aufgeht, einen alten Ford Capri zu restaurieren.
Was macht denn der Synchronring?
Der Synchronring sorgt dafür, dass der jeweilig nächstzuschaltende Gang auf die Geschwindigkeit der Hauptwelle abgebremst wird.
Haben wir das auch? Und dann gehen Sie am Wochenende oder am Feierabend in die Garage und tun das, worüber Sie tagsüber schreiben.
Also heute nicht mehr so häufig wie früher, aber ja, grundsätzlich schon. Und ich behaupte auch mal, dass es dazugehört, einen Oldtimer zu besitzen, dass man auch wirklich mal viele Teile schon mal in der Hand hatte. Es gibt natürlich Menschen, die haben zwei linke Hände und an jeder Hand nur Daumen. Das kann man nicht ändern, aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man, sagen wir mal, man hört ein kleines Geräusch und man weiß, oh, da ist das und das und da muss ich mal nachgucken. Ich will nicht sagen, dass es eine Grundvoraussetzung ist für die Oldtimerei, aber es ist schon, also die Szene unterscheidet schon in Schrauber und Leute, die einfach ihr Auto nur gekauft haben.
Haben Sie als Kind oder Junge auch schon Sachen zerlegt?
Ja, aber die waren dann anschließend kaputt.
Also, ja gut, man muss ja lernen. Was ist gerade Ihr Restaurationsprojekt oder welche Reparatur steht an?
Also ich habe momentan mehr Projekte, als mir lieb ist. Aber das, was eigentlich ganz dringend dran wäre, ist, ich habe einen Sohn, der ist 13. Für den habe ich ein Motorrad gekauft, eine Gilera 125. Und die soll er, wenn er 16 ist, soll er die fahren. Aber momentan ist das noch ein ziemlicher Schrotthaufen. Das heißt, wir nehmen zusammen dieses Motorrad komplett auseinander, schauen, was zu machen ist, restaurieren es beim Wiederzusammenbau. Und am Ende soll er, wie gesagt, dieses Motorrad, das er dann selber quasi gebaut hat, dann auch fahren.
Am Ende soll er den Oldtimer-Markt übernehmen.
Naja, also weiß ich nicht, ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber also das sind keine Chefredaktionen, sind keine Positionen, die vererbt werden.
Aber Sie haben jetzt schon von zwei Autos gesprochen, die Sie hatten, den alten MG und den Mercedes W108er. Also Sie sammeln auch.
Ja, was heißt sammeln? Also ich habe noch mehr Fahrzeuge. Ich habe noch einen Saab, 1964er Saab 96 mit Dreizylinder Zweitaktmotor. Und ich habe noch einen Fiat 124 Sport Coupé von 1971 und noch eine BMW, ebenfalls von 1971, eine R60-5. Aber das ist eigentlich schon zu viel. Also es gibt natürlich Sammler, die haben irgendwie 100, 200, 300, 400 Autos in Hallen stehen. Das ist es für mich nicht, weil man muss mit den Fahrzeugen auch fahren. Wenn sie stehen, leiden sie. Also Fahrzeuge sind zum Fahren da, die leiden mehr unterm Stehen als unterm Fahren. Und deshalb muss man eben darauf achten, dass man nicht zu viele Fahrzeuge hat, weil es ist immer irgendwas zu machen, wenn auch nicht viel. Aber wenn man zu viele hat, dann verzettelt man sich und dann nimmt es einen zu sehr in Anspruch.
Wonach haben Sie dann heute früh entschieden, dass Sie heute den Mercedes nehmen?
Ja, daran, dass er eigentlich auf Standby stand, weil am Wochenende will ich mit meinen Kindern unterwegs sein. Und das sind Stücker 2, also Kinder. Und die passen nur in dieses Auto. Weil ich habe noch ein jüngeres Auto, das ist aber ein Zweisitzer. Und der Saab ist ein Rallye-Auto und der läuft momentan noch nicht so richtig. Da ist hinten ein Überrollkäfig drin, da passen die Kinder nicht rein. Der MG ist sowieso ein Zweisitzer, also das ist alles nicht so einfach. Und deshalb ist der Mercedes, der sowieso immer läuft und nie Probleme macht, ist dementsprechend da die erste Wahl gewesen.
Peter Steinfurt ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Fachjournalist für alte Autos und selbst leidenschaftlicher Fan und Schrauber. Die Autos, über die wir sprechen, Herr Steinfurt, sind Benziner oder Diesel. Und so wie es im Moment ausschaut, wird es die irgendwann nicht mehr geben. Wird die Zukunft elektrisch sein?
Also ich glaube nicht, dass die Zukunft rein elektrisch sein wird. Ich bedauere es ein bisschen, dass momentan die Bundesregierung sehr konzentriert auf dieses eine Pferd setzt. Ich glaube erstmal, dass der Verbrenner noch eine ganze Zeit lang uns begleiten wird. Und es wäre aus meiner Sicht, natürlich auch wegen des Oldtimer-Interesses, sehr interessant und auch wichtig, dass man zum Beispiel auf die sogenannten E-Fuels mehr sich konzentrieren würde, weil die nämlich die Möglichkeit bieten, auch in älteren Fahrzeugen verbrannt zu werden, und zwar CO2-neutral. Das wäre insofern eine Chance, weil die ganze Infrastruktur in Form der Tankstellen bereits da ist und weil man so vor allen Dingen den Bestand erreicht. Es ist ja schön, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen ab jetzt so und so viele Elektroautos auf die Straße bringen. Aber wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland 45 Millionen Fahrzeuge auf der Straße haben, dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn man mal mit denen anfangen würde und nicht mit den eventuell 2 Millionen, die da irgendwie auf der fernen Agenda stehen.
Was würde Ihnen am meisten fehlen, wenn es keine Verbrenner mehr gäbe? Ist es der Sound oder der Geruch?
Das gehört natürlich irgendwie zusammen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Jaguar E-Type mit Elektromotor gesehen. Übrigens ist ja auch Prinz Harry mit so einem Fahrzeug nach der Hochzeit unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, also dieses Fahrzeug lässt sich relativ leicht umrüsten und auch wieder rückrüsten. Also so gesehen wäre es nicht für immer verloren. Aber für mich gehört eben natürlich der Sound bei so einem Auto ganz klar dazu. Und es ist natürlich auch, wenn man jetzt mal den hochstehenden Begriff des automobilen Kulturgutes bemüht, ich meine, wir haben ja hier quasi es mit rollenden Denkmälern zu tun. Und ich fange ja jetzt auch nicht an, auf Neuschwanstein Solarzellen zu montieren.
Also den Vergleich, weiß ich nicht, Golf 2 Basismodell mit Neuschwanstein ist vielleicht jetzt ein bisschen steil.
Ja, das na gut, das Extreme ist ja, das hat ja auch einen gewissen Reiz. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, sagen wir mal, das Gros der Oldtimer ist ja interessanterweise durchaus 40 Jahre alt, also gar nicht so 30, wo die Grenze liegt. Und natürlich ist, sagen wir mal, jetzt ein Porsche 911, der ist schon, also der luftgekühlte 911er, der hat schon einen sehr typischen Sound. Und wenn ich mir den vorstelle mit Elektromotor, hab ich selber schon gesehen, gibt eine Firma, die das umbaut. Also tut mir leid, da bin ich raus.
Ich meine, trotzdem würden die meisten Autofahrer und Fahrerinnen wahrscheinlich ihren aktuellen Audi oder Kia wahrscheinlich nicht gegen den Wagen aus ihrer Sammlung tauschen, weil Rostschutz, ABS, Klimaanlage oder wenigstens elektrische Fensterheber. Also ist man auch bescheiden, was Komfort anlangt und so, als Freund der älteren Autos?
Ja klar, also mein Mercedes hat Kurbelfenster. Also der hat auch keine Klimaanlage, das ist ein ziemliches Kassengestell, also da ist nicht viel drin. Aber das natürlich auch, da sind wir wieder bei dem Thema Gewicht. Den MG, von dem ich eben sprach, von 1933, das Auto wiegt 500 Kilo. Das ist einfach ein echtes Argument. Und der hat nur einen ganz kleinen Motor, 850 Kubikzentimeter. Und wenn mich jemand fragt, ja, was verbraucht der denn? Manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute fragen danach, um einfach irgendwas zu hören, was ihnen jetzt für ihr Argument irgendwie noch einen Punkt gibt, weil die dann irgendeine hohe Zahl hören wollen. Und ich muss dann leider sagen, ja, so zwischen 6 und 7 Liter.
Aber es braucht ja auch Geld, um das Ding am Laufen und am Leben zu halten. Also ich bin kein Bastler. Mhm. Ich hatte sehr lange und sehr gerne einen Volvo Kombi aus den späten 80ern. Letztes Jahr habe ich ihn für 1.000 Euro verkauft, weil er halt dann doch so rostig wurde und man sehr viel Geld hätte investieren müssen. Mhm. Sind diese alten Autos vielleicht doch halt vor allem was für selber Bastler?
Ja, also es hilft natürlich, wenn man selber was machen kann. Aber es gibt natürlich in dieser Szene, man muss auch in dieser Branche, Fachbetriebe, die sich auf Restaurierungen spezialisiert haben, nur das kostet natürlich auch Geld. Also man hat die Wahl, mit den eigenen Händen auch einen Wert zu schaffen, wenn man ein solches altes Auto restauriert. Aber man kann natürlich, wenn man sein Geld eben vielleicht anderweitig besser verdienen kann, kann man eben auch einem Fachmann das Ganze überlassen.
Welches Auto hat Sie zuletzt in Versuchung gebracht beim Stöbern im Anzeigenteil vom Oldtimermarkt?
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, jemand, der gerne von der technischen Seite kommt. Und ich fand ganz toll einen Point aus den frühen 60er Jahren. Das ist ein Zweizylinder aus Frankreich, luftgekühlt. Auch ein Auto, was nicht unbedingt wahrscheinlich jeden anspringt. Aber naja, das wäre es, glaube ich, gewesen.
Aber Sie haben widerstanden.
Ich musste widerstehen, weil ich wüsste nicht, wohin damit.
Das heißt, Ihre Garage ist jetzt gerade voll. Das heißt, was reinkommt, muss auch raus.
Ja, so ungefähr, ja.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, danke für.
Das war SWR 2 Tandem mit Peter Steinfurt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer und Moritz Celius hat die Musik zusammengestellt. Sie können die Sendung auch nachhören oder zum Anhören empfehlen. Steht auf swr2.de oder auch in der ARD Audiothek. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.